Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext ist für heute vorgesehen ein Abschnitt aus Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 37. Dort schreibt Lukas: Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Amen. Liebe Heiderbacher Gemeinde, das ist also die ideale Gemeinde, die Urgemeinde von Jerusalem in den Anfangsjahren, der gegenüber wir in Heiderbach nur mit Neid erblassen können. Alles gemeinsam, ein Herz und eine Seele. Diese Worte aus unserem Abschnitt sind regelrecht sprichwörtlich geworden. Doch von wegen idealer Gemeinde, ich denke, weit gefehlt. Die ideale Gemeinde gab es nie, weil Gemeinde aus Menschen mit Fehlern und Schwächen besteht, ja manchmal auch mit handfesten Sünden. Auch schon der Jüngerkreis um Jesus hatte alles gemeinsam. Aber schon von Judas, dem Kassenwart im Jüngerkreis, heißt es, er sei ein Dieb gewesen. Vermutlich hat er immer mal wieder etwas in die eigene Tasche abgezweigt. Menschen mit Fehlern, mit Schwächen, manchmal auch mit handfesten Sünden. Auch folgt gleich auf unseren Abschnitt die Geschichte von Hananias und Sapphira. Der Lukas hat es ganz bestimmt extra so hintereinander gestellt. Deren an den Tag gelegte Großzügigkeit eben nur geheuchelt war. Auch machten der Urgemeinde vermutlich nicht nur offenkundige Sünden zu schaffen, sondern auch, und jetzt kommen wir zu den Schwächen, der fehlende Weitblick und die fehlende Vorsorge. Jesus hatte in seinen Gleichnissen immer wieder darauf hingewiesen, dass es lang werden kann bis zu seiner Wiederkunft. Wir müssen nur an das Gleichnis von den 10 Brautjungfern denken. Die 5 Törichten stellen sich nicht auf eine lange Wartezeit ein und lassen es an der notwendigen Vorsorge mangeln. Als rund 15 Jahre später eine Hungersnot über die Urgemeinde hereinbrach, das kann man auch in der Apostelgeschichte nachlesen, müssen die Missionsgemeinden des Paulus die verarmte Muttergemeinde in Jerusalem in großer Liebe und mit viel Gemeinsinn mittragen und den Armen in der Gemeinde in Jerusalem helfen. Sie hatten alles hergegeben, verkauft und nichts mehr. Und jetzt waren sie in der Hungersnot auf fremde Hilfe angewiesen. All das weiß der Verfasser der Apostelgeschichte und berichtet freimütig darüber. Aber wenn er uns nicht die ideale Gemeinde von Jerusalem vor Augen führen will, was will er dann? Ich meine Folgendes, nämlich dass der christliche Glaube immer konkret geworden ist und auch heute konkret werden will, in welcher Ausprägung auch immer. Die Herausforderungen ändern sich, aber dass unser Glaube Hand und Fuß bekommen soll, wie Gottes Liebe Hand und Fuß bekam, als er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, das bleibt. So hat Martin Rinkhardt mitten im Dreißigjährigen Krieg das Lied »Nun danket alle Gott« verfasst. Es war ursprünglich ein Tischgebetslied. Und da hat er sicher ganz bewusst weitergedichtet. »Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. alles drei, mit Herzen, Mund und Händen. Der Glaube soll konkret werden. Und genau das will uns Lukas zeigen, dass der Glaube an den Auferstandenen sich immer auswirkt. Zu verschiedenen Zeiten verschieden, aber immer konkret mit Herzen, Mund und Händen. Und da ist uns der Barnabas, der in unserem Abschnitt ein erstes Mal vorgestellt wird, auch, denke ich, ein ganz gutes Vorbild. Ein erster Gedanke. Glaube konkret mit dem Herzen. Barnabas hieß eigentlich Josef, aber die Jünger haben ihm den christlichen Zunamen Barnabas, Sohn des Trostes, oder etwas allgemeiner übersetzt, Sohn des Zuspruchs, beigelegt. Genau das war auch die besondere Stärke dieses Barnabas. Er spürte in einem empfindsamen Herzen, wenn irgendwo eine persönliche Not herrschte, wenn im Herzen eines Menschen etwas nicht stimmte, das merkte der. Und er hatte dann den richtigen Zuspruch. Er war mit seinem eigenen Herzen bei dem betreffenden Menschen. Wie ich drauf komme, als Saulus Paulus kurz nach seiner Bekehrung nach Jerusalem kam, waren die Jünger, Petrus, Johannes, Andreas und wie sie alle hießen, voll Misstrauen und Angst diesem Mann gegenüber. Einzig Barnabas nahm ihn auf. Konkreter Glaube. Ganz bestimmt war er damit für Paulus ein großer Trost und eine große Ermutigung. Ja, schließlich gelang es Barnabas, das Misstrauen im Jüngerkreis abzubauen. Konkret gelebter Glaube, ein Glaube von Herz zu Herz. Sie können das in der Apostelgeschichte nachlesen. Lesen wir meistens drüber. Steht aber so, dass die großen Jünger dem Paulus misstrauten. Dieser Barnabas hielt auch zu dem Versager Johannes Markus, als der auf der ersten Missionsreise mit Paulus Angst bekam und umkehrte. Und aus seelsorgerlichen Gründen ließ ihn Barnabas nicht fallen. Und siehe da, das Herz des Markus festigte sich und er wurde ein geschätzter Mitarbeiter des Petrus und auch des Paulus und schenkte uns das nicht weniger als das Markus-Evangelium. Und Barnabas hat dazu beigetragen, indem er seelsorgerlich sein Herz bei ihm hatte. Oder aus unserer Zeit, da ist Juan, der seit 25 Jahren beim Kinderspeisungsprogramm des Kinderwerks Lima mitarbeitet, das wir zum Erntedankfest auch immer wieder unterstützen. Juan war schon Hilfskoch, Frühstückstransporteur, Reparateur und Bauspezialist, wenn er in den Slums von Lima eine Not wahrgenommen hat. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist sein Lieblingswort in der Bibel. So ist er unterwegs. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Einmal, als er morgens Milch und Brötchen mit dem Lieferwagen in die Slums bringen will für die Kinderspeisung, wird er von einer Jugendbande angehalten. Juan erkennt einen der Jugendlichen und ruft, Leo, du willst uns doch nicht etwa ausrauben, wie oft hast du selber das Frühstück bekommen? Jetzt erinnert sich der junge Mann. Sofort stellt er sich schützend vor den Lieferwagen. Niemand tut diesen Männern etwas an, sonst bekommt ihr es mit mir zu tun, droht er den anderen. Juan kann unbehelligt weiterfahren. Glaube konkret mit dem Herzen, das lebte Barnabas, das lebt Juan, heute genauso in Peru. Als zweiter Gedanke, glaube konkret mit dem Mund. Mit dem Mund. Für uns auffällig, dass in unserem Abschnitt, der besonders vom Teilen handelt, festgehalten ist, dass die Apostel mit großer Kraft die Auferstehung des Herrn Jesus bezeugten. Auch dafür ist Barnabas ein gutes Beispiel. Es wird uns erzählt, dass Barnabas zu den sogenannten Diaspora-Juden gehörte, also eigentlich aus Zypern, von der Insel Zypern, gebürtig war. Sicher war er wie viele andere auch nach Jerusalem gekommen, um hier den Messias zu erwarten. Nun war er spätestens seit Jesu Auferstehung felsenfest davon überzeugt, der Messias ist in Jesus bereits gekommen. Diese Botschaft musste zu den Leuten. Insbesondere waren ihm die Menschen seiner Heimat Zypern wichtig. So bewegte er ganz bestimmt Paulus mit ihm zusammen, die allererste Missionsreise eben nach Zypern zu unternehmen. Als der Völkermissionar Paulus dann weiterdrängte und nach Kleinasien zog, stellte sich mehr und mehr heraus, dass Paulus vielleicht schon aufgrund seiner Sprachkenntnisse von beiden der geschicktere Missionar und Gemeindegründer war. Trotzdem kehrte Barnabas der Mission nicht beleidigt den Rücken, der kann's besser. Er wusste, das Evangelium ist die beste Botschaft der Welt, das Menschenleben verändern kann. Der Überlieferung nach blieb er Missionar auf Zypern, dort konnte er die Sprache wahrscheinlich am besten, und wurde dort für die frohe Botschaft gesteinigt. Sein Gedenktag ist der 11. Juni, vergangene Woche. Die Wycliffe-Bibelübersetzer arbeiten auch auf den Salomonen, einer Inselgruppe im Pazifischen Ozean, von denen ich zumindest noch nicht viel gehört habe. Die Sprache dort ist Pidgin und die Wycliffe-Leute arbeiten an der Übersetzung der Bibel in diese Sprache, dass die auch das Wort Gottes haben. Auf ihrem Gelände arbeitet Max als Gärtner. Sein Zwillingsbruder ist in seinem Heimatdorf und kümmert sich um das Land der Familie. Doch die beiden sind seit Jahren so heftig zerstritten, dass sie nicht mehr miteinander reden. Eines Tages nimmt Max trotzdem den Film über den alttestamentlichen Josef auf Pien mit in sein Dorf. Unter den Zuschauern ist auch sein Bruder. Er sieht und hört in seiner Muttersprache, wie Josef seinen Brüdern vergibt, obwohl sie ihm so bitteres Unrecht zugefügt haben. Die Geschichte bewegt den Bruder sehr. Unter Tränen versöhnt er sich mit seinem Bruder. Die Bibel mit Jesus, dem Auferstandenen als Zentrum, hat Auferstehungskraft. Deshalb ist das Bekenntnis mit dem Mund wichtig. Auch in unserem Alltag, wenn wir Gelegenheit dazu haben, das wusste schon Barnabas, das weiß auch Max auf den Salomonen. Noch ein drittes, glaube konkret mit den Händen, Herzen, Mund und Hände. Wir haben schon gesagt, dass Barnabas wahrscheinlich ursprünglich zu den gläubigen Israeliten gehörte, die nach Jerusalem umzogen, um hier auf die nahe Ankunft des Messias zu warten. Dazu gehörte auch, dass man hier in Jerusalem ein Grundstück als Erbbegräbnisstätte erwarb, um zu den Ersten zu gehören, die hier, lebend oder tot, dem Messias begegnen dürfen. So hat es ein frommer Jude gemacht. Wenn er aus dem Ausland war, dann hat er sich dort ein Äckerchen gekauft in Jerusalem und dort ließ er sich auch begraben, wenn der Messias noch nicht gekommen sein sollte. Hier wollte man ihn erwarten. Nun allerdings glaubte Barnabas, dass der Messias schon gekommen ist und fortgesetzt gegenwärtig ist Jesus, der Auferstandene. Nun kam es für ihn auf den Acker bei Jerusalem nicht mehr an. Er war jetzt davon überzeugt, Jesu Acker ist die Welt. Und die Sorge des Barnabas war jetzt, dass es wohlstehe um den Acker Gottes in aller Welt. Er verkaufte sein Äckerchen bei Jerusalem und spendete den Erlös der christlichen Gemeinde, insbesondere sicher zur Armenfürsorge. Wie gesagt, dabei kommt es Lukas sicher nicht darauf an, das Verhalten des Barnabas nach dem Wortlaut nachzuahmen. In meiner Heimatgemeinde Korntal, das war ja eine Neugründung Anfang des 19. Jahrhunderts, wo man die Menschen, die nach den Osten auswanderten, sammelte, fromme Leute, da hat man in den Anfängen auch den Versuch gemacht, die urchristliche Gütergemeinschaft in Jerusalem nachzumachen. Doch irgendwann hat man den Versuch wieder aufgegeben, einfach weil die Gemeinde immer aus Menschen mit Schwächen und Fehlern und manchmal auch mit handfesten Sünden besteht. Trotzdem ist der Umgang mit Geld und Besitz ein wichtiges Bewährungsfeld für unseren Glauben. Schließlich hat Jesus den Götzen Geld Mammon genannt. Da steckt das Wort Glauben drin. Woran der Mensch sein Herz hängt, woran er glaubt, das ist sein Gott. Damit im Sinne Jesu umzugehen, das kann man mit oder ohne urchristliche Gütergemeinschaft, mit dem Geld in seinem Sinn umgehen. Von einem der Vorsteher meiner Heimatgemeinde, der ersten Vorsteher, das waren zugleich die Bürgermeister, kamen zwei Bürger, die sich wegen eines Ochsenhandels stritten. Als alle Vermittlungsversuche scheiterten, fragte der Brüdergemeindevorsteher Dauer den ersten Kläger, wie viel Schadenersatz er denn beanspruche, um seine Klage zurückzuziehen. Als dieser eine bestimmte Summe nannte, ging Dauer an seine Privatkasse und händigte dem Mann die entsprechende Summe aus seinem privaten Geldbeutel aus. Die beiden Gegner waren so beschämt, dass sie miteinander im Frieden heimgingen. Glaube konkret, mit Herzen, Mund und Händen, darauf kommt Lukas an. Zum Schluss, bei dieser Gelegenheit möchte ich mich einmal bei allen Gemeindegliedern sehr herzlich bedanken, dass sie uns zum Beispiel in einem Nicht-Corona-Jahr wie dem Jahr 2018 rund 18.900 Euro anvertraut haben, dass wir an Einrichtungen und Werke der Diakonie und der Mission weiterleiten konnten. Da ist der erhebliche Teil, den wir zum Beispiel für das Diakonat, unsere Gebäude und den Kindergarten anvertraut bekommen, noch gar nicht genannt. 18.900 Euro gingen in Werke der Mission und der Diakonie. In uns und dafür ein herzliches Dankeschön. In unserem Abschnitt heißt es, und große Gnade war bei Ihnen allen. Diese Gnade dürfen wir auch in diesen Dingen spüren, dass wir etwas weiterzugeben haben. Gnade deshalb, weil Gott seine Gemeinde baut und jetzt kommt's, trotz unserer Schwachheit, trotz unserer Fehler und trotz unserer manchmal handfesten Sünden. Für solche Gnade können wir nur danken. Amen.